Jehovas Zeugen sind in 236 Ländern und Territorien tätig und überall führen wir regelmäßig ein Studium der Bibel anhand der Zeitschrift Der Wachturm durch. Wenn wir unseren Wachturm dabei haben, dann dürfen wir jetzt gern den Stoff dieser Woche mitverfolgen. Bruder Hans Rusch, der im reisenden Dienst hier im Großraum Stuttgart tätig ist, er hat sich darauf vorbereitet und er wird den Stoff dieser Woche mit uns zusammenfassen. Bitte, Bruder Rusch.
In der Vorwoche haben wir im Wachturmstudium den Artikel »Wie sollten wir andere behandeln?« besprochen. Dabei haben wir uns einige Aussagen Jesu aus der berühmten Bergpredigt angesehen, die uns anspornten, unsere Mitmenschen freundlich und respektvoll zu behandeln. Der letzte Absatz 22 kündigte für unseren heutigen Studienartikel weitere Aussagen Jesu aus der Bergpredigt an, die uns helfen, anderen beständig Gutes zu tun, und endete dann mit der sehr persönlichen Frage an uns: Wie gut behandle ich eigentlich meine Mitmenschen? Dem heutigen Tagesmotto folgend, wandelt beständig durch den Geist, wollen wir gemeinsam die Gedanken aus dem Wachturm vom 15. Mai 2008, Seite 7, mit dem Thema »Tut weiter Gutes« betrachten. Der Leittext zu diesem Artikel aus Lukas 6, Vers 35 lautet kurz und knapp: »Fahrt fort, Gutes zu tun.« Sicher haben wir unseren Wachturm mitgebracht und ihn auch auf dieser Seite 7 aufgeschlagen, um die einzelnen Gedanken mitzuverfolgen. Ihr werdet sicher auch dem ersten Satz in diesem Artikel voll zustimmen können. Anderen Gutes zu tun ist gar nicht immer so einfach. Warum wohl? Viele von denen wir die gute Botschaft des glücklichen Gottes und seines Sohnes bringen, reagieren heute gleichgültig oder undankbar. Manche sind sogar hasserfüllt und Feinde des Marderpfahl des Christus. Wie sollten Christen solche Menschen behandeln? Nun, Jesus forderte seine Jünger auf: Fahrt fort, eure Feinde zu lieben und Gutes zu tun. Wir wollen uns also zuerst mit dem Gedanken beschäftigen: Liebt eure Feinde. Wir werden aufgefordert, Matthäus Kapitel 5, Verse 43 bis 45 direkt aus der Bibel zu lesen. Matthäus Kapitel 5, die Verse 43 bis 45. Dort heißt es dann: Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Doch ich sage euch, fahrt fort, eure Feinde zu lieben und für die zu beten, die euch verfolgen, damit ihr euch als Söhne eures Vaters erweist, der in den Himmel ist, da er seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und es über Gerechte und Ungerechte regnen lässt. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Steuereinnehmer dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr da Besonderes? Handeln nicht auch die Leute von den Nationen ebenso? Jesus sprach bei dieser Gelegenheit zu Juden, die das Gebot Gottes kannten, zum Beispiel 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18. Du sollst nicht Rache nehmen an den Söhnen deines Volkes, noch Groll gegen sie hegen. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben, wie dich selbst. Die B-Frage zu Absatz 3 lautet: Wie dachten die jüdischen Religionsführer im ersten Jahrhundert über Juden und Nichtjuden? Nun, sie lehrten im ersten Jahrhundert, dass sich die Ausdrücke Söhne deines Volkes und Mitmensch ausschließlich auf Juden beziehen. Und jeder Nichtjude sei ein Feind und müsse gehasst werden. Jesus dagegen erklärte: Fahrt fort, eure Feinde zu lieben und für die zu beten, die euch verfolgen. Der Evangelist Lukas gibt Jesu Worte wie folgt wieder: Ich sage euch, die ihr zuhört, fahrt fort, eure Feinde zu lieben, denen Gutes zu tun, die euch hassen, die zu segnen, die euch fluchen, für die zu beten, die euch beleidigen. Wie beherzigen wir diese Aussage, nämlich denen Gutes zu tun, die uns hassen? Indem wir ihre Feindseligkeit freundlichen Handlungen entgegensetzen. Wir segnen die, die uns fluchen, sprechen also liebenswürdig mit ihnen. Und wir beten für die, die uns verfolgen, die uns körperliche Gewalt antun oder uns beleidigend behandeln. Wir richten liebevolle Fürbitten an Jehova, dass sich die Verfolger doch ändern und die richtigen Schritte unternehmen, um ihm zu gefallen. Die Frage zu Absatz 5 und 6 lautet: Warum sollten wir unsere Feinde lieben? Weil Jesus sagte: Damit ihr euch als Söhne eures Vaters erweist, der in den Himmel ist. Auf der Seite 8 haben wir nun ein Bild, ein Foto mit der Bildschrift: Warum sollten wir für die beten, die uns verfolgen? Schauen wir uns auch dieses Bild einmal ganz genau an. Dieser Bruder im Gefängnis denkt im Gebet nicht in erster Linie an sich und seine missliche Lage, sondern er denkt offensichtlich an seinen Bewacher und dessen geistigen Notstand. Und den Bewacher können wir auch schemenhaft im Hintergrund erkennen. Das ist eine Gefängniszelle. Man sieht die Gitterstäbe dort. Und der Bewacher hat sogar ein Gewehr in der Hand, von dem er zweifellos auch Gebrauch machen könnte. Der Bruder, der hier abgebildet ist, der aufrichtig zu Gott betet, beachtet Jesu Worte und lässt sich wirklich von Gottes Geist leiten und tut weiterhin Gutes. Er hat verstanden, wie Lukas es ausdrückt, dass Gott gütig gegen die Undankbaren und Bösen ist. Warum es für Jünger Christi so wichtig ist, dass sie fortfahren, ihre Feinde zu lieben, betont Jesus mit den Worten: Wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Steuereinnehmer dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr da Besonderes? Handeln nicht auch die Leute von den Nationen ebenso? Warum sollten wir also unsere Feinde lieben? Würden wir nur denen Liebe erweisen, die sie uns erwidern, hätten wir keinen Lohn, also keine Gunst von Jehova verdient.
Danke.
Zum üblichen jüdischen Gruß gehörte ja das Wort Friede. Man drückte damit aus, dass man anderen Gesundheit, Wohlergehen und Wohlstand wünschte. Hier ist die Frage zu Absatz 7 angebracht. Warum wäre es nichts Besonderes, wenn wir nur unsere Brüder grüßen würden? Ja, wir würden nur die grüßen, die wir als Brüder betrachten, dann wäre das nichts Besonderes. Wie Jesus sagte, handeln die Leute von den Nationen genauso. Jesus schloss diesen Teil seines Vortrags mit der Aussage ab: Ihr sollt demnach vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wozu fordert Jesus mit den Worten auf, ihr sollt vollkommen sein? Damit forderte er seine Jünger auf, sie sollten sich ihrem himmlischen Vater Jehova zum Vorbild nehmen und ihre Liebe vervollkommnen, sie vervollständigen, indem sie lernten, ihre Feinde zu lieben. Dasselbe wird also auch von uns heute erwartet. Wenn wir uns bemühen und ständig durch den Geist wandeln, werden wir auch eine weitere nützliche Aussage Jesu zum Thema Gutes tun beachten wollen. Welcher Aspekt ist das? Das sagt uns das Unterthema zu Absatz 9. Warum bereitwillig vergeben? Jesu berühmtes Mustergebet, das sogenannte Vaterunser, enthält ja die Worte: Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Nach Matthäus 6, Vers 12. Hier ist natürlich nicht von Geldschulden die Rede. Beachten wir deshalb bitte die Frage zu Absatz 9. Was ist mit den Worten "Vergib uns unsere Schulden" gemeint? Gemäß dem Lukas-Evangelium gebrauchte Jesus Schulden im Sinn von Sünden. Es heißt darin nämlich: Vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergehen jedem, der uns verschuldet ist. Auch darin sollten wir dem Beispiel Jehovas folgen, der reumütigen Sündern bereitwillig vergibt. Deshalb schrieb auch der berühmte Psalmist David ein Lied, und wir können dieses Lied in Psalm 103, 8 bis 14 nachlesen. Dort heißt es dann: Jehova ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und überströmend an liebender Güte. Er hat uns selbst nicht nach unseren Sünden getan, noch hat er nach unseren Vergehungen das auf uns gebracht, was wir verdienen. Sofern der Sonnenaufgang ist vom Sonnenuntergang, so weit hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie ein Vater seinen Söhnen Barmherzigkeit erweist, hat Jehova denen Barmherzigkeit erwiesen, die ihn fürchten. Denn er selbst kennt ja unser Gebilde, ist eingedenk dessen, dass wir Staub sind. Doch nun auch zu der sehr wichtigen Frage für uns. Die Frage zu Absatz 11: Wem vergibt Gott? Die Antwort: Nur wer schon denen vergeben hat, die gegen ihn gesündigt haben, dem vergibt Gott auch seine Sünden. Gott vergibt also nur denen, die bereitwillig anderen vergeben haben. Beständig Gutes zu tun, schließt somit ein, den Rat des Apostel Paulus zu befolgen, nach Kolosser 3, Vers 13. So wie Jehova euch bereitwillig vergeben hat, so tut auch ihr. Eine weitere wichtige Ermahnung Jesu in seiner Bergpredigt muss allezeit von uns auch beachtet werden, nämlich: Hört auf zu richten. Jesu Zuhörer sollten aufhören, andere zu richten. Scheint damals so ein bisschen üblich zu sein, immer schnell ein Urteil zu sprechen. Und wie wichtig das ist, machte Jesus auch in einer sehr eindrucksvollen Veranschaulichung deutlich. Wir werden wieder aufgefordert, direkt aus der Bibel im Matthäusevangelium Kapitel 7 einige Texte zu lesen. Matthäus, Kapitel 7, die Verse 1 bis 5. Und dort sagte Jesus: Hört auf zu richten, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit dem Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch messen. Warum schaust du also auf den Strohhalm im Auge deines Bruders, beachtest aber nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Erlaube mir, den Strohhalm aus deinem Auge zu ziehen, wenn siehe, ein Balken in deinem eigenen Auge ist? Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, und dann wirst du klar sehen, wie du den Strohhalm aus deines Bruders Auge ziehen kannst. Im Matthäusevangelium wird Jesus also wie folgt zitiert und eben gelesen: Hört auf zu richten, damit ihr nicht gerichtet werdet. Nach Lukas sagte Jesus: Hört auf zu richten, und ihr werdet bestimmt nicht gerichtet werden. Und hört auf zu verurteilen, und ihr werdet bestimmt nicht verurteilt werden. Hören wir diese eindringlichen Worte Jesu und nehmen wir sie auf, wenn er wiederholt sagt: Hört auf, hört auf. Und dann der gute Rat: Fahrt fort, freizulassen, und ihr werdet freigelassen. Wir mögen uns, wie in der Frage zu Abschnitt 13 formuliert, auch die Frage stellen: Wie konnten Jesu Zuhörer fortfahren, freizulassen? Ganz einfach. Sie sollten fortfahren, freizulassen, das heißt, die Fehler anderer vergeben. Wir selbst sollten auch immer zum Vergeben bereit sein. Jesus sagte nämlich: Mit dem Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch messen. Um zu verdeutlichen, wie falsch es wäre, überkritisch zu urteilen, stellte Jesus ja die Frage: Warum schaust du also auf den Strohhalm im Auge deines Bruders, beachtest aber nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Erlaube mir, den Strohhalm aus deinem Auge zu ziehen, wenn siehe, ein Balken in deinem eigenen Auge ist? Achtet doch bitte in diesem Absatz 15 nach dem Zitat in der Mitte aus Matthäus 7, 3 und 4 die bedeutungsvolle Aussage, die jetzt folgt. Sie lautet: Wer der Versuchung nachgibt, seinen Bruder zu kritisieren, weil er einen geringfügigen Mangel in seinen Augen entdeckt hat, unterstellt ihm, sein Wahrnehmungsvermögen sei beeinträchtigt, sodass er nicht richtig urteilen kann. Und so minimal die Beeinträchtigung, ein winziges Stückchen Stroh auch ist, der Kritiker will sie beheben. Scheinheilig bietet er dem Bruder Hilfe an, den Strohhalm aus seinem Auge zu ziehen, damit er klarer sehen könne. In diesem Zusammenhang denken wir auch an die Begebenheit Jesu mit einem Blinden. Einmal erklärte zum Beispiel ein Blinder, den Jesus ja geheilt hatte, Jesus müsse von Gott gesandt worden sein. Und darauf konterten die Pharisäer scharf: Du bist ganz und gar in Sünden geboren worden, und dennoch lehrst du uns? Die auf Jehovas Sichtweite gestützte Fähigkeit, klar zu sehen und richtig zu urteilen, fehlte den Pharisäern völlig. Sie hatten sozusagen einen Balken im Auge und waren stockblind. Kein Wunder, dass Jesus spontan ausrief: Heuchler! Was lernen wir nun daraus? Worauf müssen wir achten? Wer entschlossen ist, Gutes zu tun und seine Mitmenschen gut zu behandeln, schwingt sich nicht zum strengen Kritiker auf, ständig auf der Suche nach einem Strohhalm im Auge seines Bruders. Nun zu unserem vorletzten, sehr wichtigen Unterthema, das da lautet, wie wir unsere Mitmenschen behandeln sollten. Jesus wies in der Bergpredigt darauf hin, dass sich Gott als Vater für seine Diener erweisen würde, indem Gott Gebete erhört. Schlagen wir noch einmal unsere Bibel auf in Matthäus Kapitel 7. In den Versen 7 bis 12 hören wir Folgendes. Bittet fortwährend und es wird euch gegeben werden. Sucht unablässig und ihr werdet finden. Klopft immer wieder an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und jeder, der sucht, findet. Und jedem, der anklopft, wird geöffnet werden. In der Tat, wer ist der Mensch unter euch, den sein Sohn um Brot bittet? Er wird ihm doch nicht etwa einen Stein reichen? Oder vielleicht wird er um einen Fisch bitten? Er wird ihm doch nicht etwa eine Schlange reichen? Darum, wenn ihr, obwohl ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, denen gute Dinge geben, die ihn bitten? Alles daher, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, sollt auch ihr ihnen ebenso tun. In der Tat, das ist es, was das Gesetz und die Propheten bedeuten. Besondere Aufmerksamkeit verdient folgende Verhaltensregel, die Jesus aufstellte. Beachten wir genau, was wir eben in Vers 12 gelesen haben. Alles daher, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, sollt auch ihr ihnen ebenso tun. Nur wer seine Mitmenschen so behandelt, erweist sich als ein echter Nachfolger Jesu, als ein echter Christ. Und hier haben wir auch wieder ein schönes Bild auf der Seite 10, ein Gruppenbild, wie wir sehen können. Die Bildunterschrift lautet: Behandelst du andere immer so, wie du gern behandelt werden möchtest? Ja, eine wichtige Frage, die wir uns oftmals stellen sollten. Und was sagt das Bild aus? Alle diese jungen Leute sind offensichtlich auf einem Kongress. Wir können das an den Plaketten sehen, die sie alle tragen. Alles junge Menschen, freudige Gesichter. Der junge Bruder hilft und lächelt dabei. Er unterstützt gern und bereitwillig. Und der ältere Bruder lächelt auch. Er freut sich über die Hilfe und nimmt sie auch dankbar an. So sind Jesu Worte zu verstehen, wenn er sagte: In der Tat, das ist es, was das Gesetz und die Propheten bedeutet, nämlich Gutes tun, anderen behilflich zu sein. Das mosaische Gesetz machte unter anderem deutlich, dass die Israeliten ihre Mitmenschen gerecht zu behandeln hatten, unparteiisch sein mussten und Benachteiligten und Ausländern Gutes tun sollten. Mit den Propheten meinte Jesus die prophetischen Bücher der hebräischen Schriften. Sie enthalten messianische Prophezeiungen. Und sie zeigen, dass Gott seine Diener segnet, wenn sie sich an seine Anleitung halten und andere gut behandeln. Die Prophezeiung Jesajas zum Beispiel, Jesaja 56, 1 und 2, enthält folgenden Rat. Wir hören ihn auszugsweise. Dies ist, was Jehova gesprochen hat. Bewahrt das Recht und tut, was gerecht ist. Glücklich der sterbliche Mensch, der daran festhält. Gott erwartet also nach diesem Text auch von seinen Dienern ganz eindeutig, dass sie niemals aufhören, Gutes zu tun. Und deshalb auch abschließend die Aufforderung ab Absatz 20, beständig Gutes zu tun. Die Bibel berichtet, als nun Jesus diese Reden beendet hatte, waren die Volksmengen über seine Art zu lehren höchst erstaunt. Denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat und nicht wie ihre Schriftgelehrte. Ja, die Bergpredigt ist ein Paradebeispiel dafür, wie Jesus die Denkweise seines himmlischen Vaters kannte. Der Vortrag Jesu in Matthäus Kapitel 5 bis 7, der also die ganze Bergpredigt enthält, hat noch viele weitere wichtige Aussagen. Zum Beispiel darüber, was für echtes Glück nötig ist, wie man sich vor Unsittlichkeit hütet, wie man wahre Gerechtigkeit praktiziert und was man für eine sichere und glückliche Zukunft tun muss. Es lohnt sich also, Matthäus Kapitel 5 bis 7 öfter mal zu lesen, vielleicht zu Hause, für sich allein oder im Familienkreis. Das wäre doch eine schöne Anregung, darüber zu beten und auch darüber nachzudenken. Wichtig ist auch, dass wir persönlich Jesu Rat aus dieser Bergpredigt auf uns persönlich einwirken lassen. Seine Aussagen sollten in unserem Leben eine Rolle spielen. Wir sollten uns bemühen, danach zu handeln. Dann wird es uns noch besser gelingen, Jehova Freude zu machen, deine Mitmenschen gut zu behandeln und beständig Gutes zu tun. Jetzt haben wir noch den Kasten mit den Wiederholungsfragen. Sind diesmal 4 Fragen. Was würdest du sagen? Ich werde die Fragen stellen und wenn es erlaubt ist, auch die Antworten geben. Wie sollten wir unsere Feinde behandeln? Antwort: Ihnen Gutes tun, für sie beten. Warum sollten wir zum Vergeben bereit sein? Weil der himmlische Vater uns vergibt. Was sagte Jesus über das Richten? Hört auf! Hört auf! Hört auf zu richten! Und dann vergessen wir nicht die Veranschaulichung mit dem Balken und dem Strohhalm. Und wie sollten wir gemäß Matthäus 7, Vers 12 mit anderen umgehen? Wie wir selbst behandelt werden möchten. Alles daher, sagte Jesus, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, sollt auch ihr ihnen ebenso tun. In der Tat, das ist es, was das Gesetz und die Propheten bedeuten. Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang noch an das Bild auf der Seite 10, wie diesem alten Bruder behilflich geholfen wurde. Nun, wir haben das hier auf dem Kongress auch beobachtet. Von dem Sitzplatz aus habe ich sehr gut beobachten können, wie eine ganze Reihe junger und anderer Brüder den Älteren behilflich waren, die Stufen heraufzukommen und sie wieder zu ihrem Platz zu geleiten. Wie schön! Das ist es in der Tat, was das Gesetz und die Propheten bedeutet. Für das Studium und die Betrachtung dieses Artikels tut weiter Gutes in dieser Wachtum-Ausgabe. Ja, für die regelmäßige, wohltuende und zeitgemäße geistige Speise des treuen, verständigen Sklaven dürfen wir alle wirklich dankbar sein. Lasst uns alle deshalb auch weiterhin gemäß dem heutigen Motto beständig durch den Geist zu wandeln und weiterhin alle Zeit Gutes tun.